Neuntes Kapitel. An Samstagen tigerte Miss Plato durch die Flure, um in alle Schränke zu spähen und unseren eventuellen Erfolg als Absolventinnen des Young Ladies College vorauszusagen. Ihre Vorhersagen beruhten auf Ordnung und Reinlichkeit. Kriterien, die insbesondere an Samstagen für ein Pandemonium im letzten Zimmer im St. Ignatius-Flur sorgten. Ordentlichkeit und Reinlichkeit waren Eigenschaften, die in den Zimmern der jüngsten Schülerinnen Mangelware waren. Bougainvillea war jetzt in St. Agatha untergebracht, dem Mittelschulflügel, der auf den Swimmingpool hinausging. Doch als sie im Juniorinnenstock wohnte, sprach sie für uns alle, als sie den Charakter von Ordnungsliebe definierte.
»Ordnung«, erklärte Bougainvillea, »gehört zu einer niederen Klasse von Intelligenz. Ja, ein Mangel an Zufälligkeit kennzeichnet einen grottenschlechten Intellekt.«
Im Flur gab es viel Bewunderung für diese Formulierung. Ich erinnere mich an das Recken ihres Kinns, als sie diesen Kommentar abgab. Trotz der Bewunderung testete niemand diese Theorie an Miss Plato, außer Bougainvillea selbst. Ja, außer Bougainvillea war kein Mädchen auf diesem Flur so dumm, einen Pullover, ein Handtuch oder ein Buch auf ihrem Bett zu übersehen, bevor sie ins Klassenzimmer ging. Und an den Wochenenden waren wir doppelt gewissenhaft, gaben uns noch mehr Mühe. Denn während der samstäglichen Inspektionen stürzte sich Miss Plato nicht nur auf offensichtliche Missetäterinnen. Sie verbrachte mehrere Minuten in jedem Zimmer, den Kopf halb in den Schränken und überprüfte jeden Winkel. Die Hausmutter kontrollierte jede Nische und Spalte im Zimmer. Eine nach der anderen öffnete sie die Schranktüren, die kleinen grauen Augen zusammengekniffen wie Zangen. Fach für Fach nahm sie unter die Lupe, ob eine Bluse über das Kleidungsstück hinausragte, auf dem sie lag, und wenn die Bluse als unterste im Fach lag, überprüfte Miss Plato, ob sie mit der Holzkante abschloss. Da die Zimmer im Flur der Juniorinnen für vier Mädchen gedacht waren, die große Gunst der Nonnen uns gegenüber aber dazu geführt hatte, dass wir sechs waren, herrschte an Samstagen eine noch größere Anspannung als gewöhnlich in unserem Zimmer. Das lag daran, dass sich mit vier Schränken und sechs Personen zwangsläufig vier Mädchen zwei Schränke teilen mussten. Den beiden Älteren war ihr jeweils eigener Stauraum zugeteilt worden und die Jüngsten und Mittelschülerinnen mussten teilen. Cynthia hatte einen Schrank gemeinsam mit Irene. Als nächstältere waren Ntombi und ich gefordert, einen Schrank zu teilen. An Samstagen patrouillierte Miss Plato ohne Vorankündigung. Die große Messingglocke in die 14 Zimmer mitzunehmen, die sie jede Woche inspizierte, hätte die Hausmutter bei der Erfüllung ihrer Pflichten behindert. Welche Hand sollte dann die Fächer mit Turnhosen und Hemden kontrollieren, die so uneinheitlich arrangiert waren wie fremdländische Partizipien? Außerdem war die Glocke zu wichtig für das Rundlaufen der Schule, um sie in Reichweite der Schülerinnen loszulassen, wenn sie einmal in einem Zimmer war und die Inspektion durchführte. Sollte Bougainvillea die Glocke in die Finger bekommen, wäre die Wahrung des Gesichts nicht mehr möglich, wie Miss Plato sehr gut wusste. Die Hausmutter kompensierte diese glockenlose Zeit, indem sie uns mit einem ungestümen Läuten ans Ende der Eingangshalle rief, um uns unser Taschengeld auszuhändigen. Dies erfolgte an Samstagen eine Viertelstunde nach dem Frühstück. Danach kehrten wir rasch in unsere Zimmer zurück, um uns die Zähne zu putzen und ängstlich auf die wöchentliche Kontrolle unserer Schränke zu warten. »Kongolo, Kongolo, Kongolo«, erklang das stationäre Gebimmel. Miss Plato stand herrschaftlich am Zusammenfluss von St. Ignatius mit dem Gang aus dem Speisesaal, sodass sie gleichzeitig beide Flure im Auge hatte. In dieser Position präsidierte sie zudem über einen Holztisch, auf dem ein grauer Metallkasten stand. In diesem Kasten befanden sich kleine Umschläge, dickere und dünnere, je nach Höhe des Taschengeldes, das die Eltern einer Tochter zukommen ließen. Aufgrund von Baba Mukuros Großzügigkeit war mein Umschlag angenehm voll. Es war allerdings peinlich, ein paar der anderen Umschläge zu sehen, die Mädchen in unserem Zimmer erhielten, vor allem die Umschläge der älteren Mädchen. Ben Hilda und Patience Umschläge waren so mager wie Kühe während einer Trockenheit. Wir stellten uns klassenweise auf. Die höchsten Klassen kamen zuerst. Deswegen waren Ben Hilda und Patience zumindest weit vorn, obwohl sie nur sehr wenig Geld bekamen, wenn sie an der Reihe waren. Auf dem Weg in unsere Zimmer, um aufzuräumen, zählten wir die Münzen oder,
Wenn es nur eine war, wechselte die halbe Krone von einer Hand in die andere. Da ich jetzt ein Ziel hatte, nahm ich mir dieser Tage, nachdem alles erledigt war, nicht die Zeit, um zum Eiscrememann vor dem Schultor zu schlendern, der auf seinem Dreirad vorbeikam und vor dem Tor bleiben musste, da die Schulvorschriften festlegten, dass kein fremder Mann aufs Gelände durfte, obwohl die Eisfirma die Entscheidungsträger der Schule oft gebeten hatte, die Vorschrift zu revidieren. An den Wochenenden verbrachte ich meine freie Zeit an einem Ort hinter der Halle, wohin nur die völlig lautlosen Chongololos kamen. Ich nahm eine Decke und einen Stapel Bücher mit. Der Plan, unbedingt mein Ziel zu erreichen, die besten mittlere Reifeprüfungsergebnisse zu erringen und den großen silbernen Kelch mit meinem Namen darauf zu gewinnen, beeinflusste auch die Ordnung in meinem Schrank. Mir die Zeit zu nehmen, jedes Paar Socken oder eine Bluse präzise herauszuziehen, reduzierte die Zeit, die ich samstags zum Aufräumen brauchte, und verschaffte mir eine ganze halbe Stunde mehr für meine Bücher.
»Du läufst also schon wieder los? Wohin?«
fragte Patience an diesem Samstag.
»Wir fragen uns, was wir jetzt sind.
Es hat letztes Jahr angefangen, Tambo, und es wird schlimmer.
Wir fragen uns, was wir sind, weil wir jetzt nicht mehr die sind, zu denen du dich setzt und mit denen du was machst.«
Ich zog einen Stapel Turnhosen einen halben Zentimeter weiter vor, überprüfte, ob sie jetzt genau mit der Kante abschlossen. Danach trat ich beiseite und versuchte, nicht hinzuhören.
»Genau«, sagte Ntombi dezidiert an mir vorbei zu Patience. »Sitzt sie jetzt nicht bei anderen Leuten? Wir wissen von ihnen.«
»Es sind die Leute, die auch dorthin fahren. Ihre neuen Leute. Die, mit denen sie strickt.« Im Zimmer herrschte Schweigen, weil wir nicht wussten, wie wir über diese Dinge reden sollten. Sogar die weißen Mädchen, die freitags in den Bus stiegen, sprachen meistens nicht über das Stricken.
Nie und nimmer.
Patience beschloss, die Sache beiseite zu wischen. »Ntombi, glaubst du, dass irgendjemand sowas tun kann?«
»Nein.
Niemand kann so dumm sein, in der Schule zu stricken. Sogar allein, wie kann man sowas tun?«
»Wenn Wana Sisi auf dem Gelände oder Wana Buti im Garten jeden Tag Wana Chimbuido oder Mojiba sein können und es jeden Tag verraten können.
Hm?
Nicht mal die weißen Mädchen. Sie haben genauso Angst.
Nein, das würde niemand tun. Sich hinsetzen und stricken.
Nein.
Sie liest nur«, riet Patience schlau.
»Als hätten wir nicht genug Zeit für die Hausaufgaben. Ich bin immer fertig, bevor die Zeit vorbei ist.«
Es stimmte, dass diejenigen genügend Zeit zum Lernen hatten, die sich kein Ziel gesetzt hatten, das mehr Input erforderte. Jeden Samstag um 11 läutete die Glocke und rief uns in die Klassenzimmer. Bis um 1 saßen wir an unseren Tischen. Genügend Zeit, wenn das Anliegen eines Mädchens nur darin bestand, die Hausaufgaben zu machen. Aber mein Ziel ging weit darüber hinaus. Natürlich konnte ich das niemandem im Zimmer sagen, für den Fall, dass ich mein Ehrgeiz nicht erfüllen würde – und statt meiner jemand anders, Seema Patel oder Tracy Stevenson oder vielleicht sogar Ntombi, auf der Bühne vor den Trophäen einen Knicks machen würde. Sollte ich versagen, wären meine Mitbewohnerinnen hoch erfreut und begeistert, dass ich mich selbst erniedrigt und ihnen die Demütigung erspart hatte. Wie sie die Lippen verziehen und höhnen und lachen würden, vor allem Ntombi. Meine Klassenkameradin war bereits schrecklich verärgert über Patience Gerede von Klassenzimmern und Hausaufgaben, kombiniert mit meinem Fleiß, denn es erinnerte sie daran, wie weit sie hinter mir zurückfiel, wenn es um Intelligenz ging, obwohl sie mir in den ersten 2 Jahren ständig voraus gewesen war.
»Natürlich würden sie. So dumm sein. Natürlich würden sie«, schnarrte Ntombi.
UNO-Etikette erforderte, dass sie den Mund hielt. Aber sie war so verärgert, dass sie es einfach nicht konnte.
»Haben wir nicht gesehen, wie dumm sie sind? Fahren dorthin zum Stricken. Steigen unter den Jacarandas in den Bus. Das haben wir doch gesehen. Und haben wir sie nicht dieses Lied singen hören mit all den Europäerinnen?«
Ntombi Seto wandte sich mit dem Arm voller Kleidung Patience zu.
»Dieses Land ist mein Land. Dieses Land ist dein Land. Von den Wumba Highlands bis zum Sabi Valley.«
Das war das Lied, das wir in dem burgunderroten Schulbus grölten, wenn wir durch die Vororte zur Stadthalle fuhren. Angespannt und mit hoher Stimme wirkte Ntombi die Worte heraus. »Also, Mädchen, was denkt ihr? Da drin sitzt ein Fahrer am Lenkrad, oder? Was, wenn der Fahrer ein Mujiba ist oder jemanden kennt, der einer ist? Wenn er mit dem Fahren fertig ist und hingeht und erzählt, was er gesehen hat, was wird er den Leuten sagen?« Ntombis Nasenflügel blähten sich. Ihr Atem ging so laut, als könnte sie nicht genug Luft einsaugen. Ihre Erbitterung führte sie weit jenseits von Unu an einen Ort, wo das Sprechen keine Gefahr mehr darstellt. Als nächstes warf Ntombi das Kleiderbündel in ihrem Arm auf den Boden und stürzte sich wütend auf mein Schrankabteil. »Seht ihr? Seht ihr, was ich meine? Was, wenn Wanasisi, die dieses Zimmer putzen, dieses Ding in diesem Schrank, in diesem Zimmer finden?« Sie fuchtelte mit meinem Wollknäuel und den Stricknadeln vor mir herum, als wären sie grausige Waffen aus dem Arsenal eines brutalen Diktators. »Wer wird dann bleiben? Sagt mir, wer wird dann übrig bleiben? Werdet ihr irgendwas sagen können, das uns hilft? Wer von uns wird noch sprechen können, wenn die älteren Geschwister entscheiden, dass manche hier aufhören müssen, Verräterinnen zu sein? Glaubt ihr etwa, jemand von uns wird ausgenommen werden, wenn sie sagt, ich bin es nicht? Sagt mir, Mani, glaubt ihr, wenn ihr das sagt, dass ihr verschont werdet?« Alle schwiegen, weil sie wussten, dass der Schmerz, der Ntombi jenseits von allem trieb, was man schicklicherweise aussprechen konnte, auf tödlichere Weise wehtat als die bloße Wunde einer Rivalität unter Schulmädchen. Jetzt hörte ich fast auf zu atmen. Ich selbst wusste nicht, warum ich zum Stricken fuhr. Als ich Ntombi ansah oder auch als ich sie nicht ansah, überraschte es mich, dass ich nicht daran gedacht hatte. Die Agonie der dünnen, dünnen Luft, das Schweigen und das Atmen, die langsame, langsame Eleganz des Beins, das einen Bogen in die Luft zeichnete. Und dann Baba Mukuru, der sich auf seltsame Weise wie ein Tänzer endlich bewegte. All das war im Augenblick der Entscheidung verschwunden gewesen. Nichts davon war in Betracht gezogen worden. Denn natürlich können diese Dinge nicht bleiben, weil sie sonst dank des Akts des Erinnerns beanspruchen würden, existiert zu haben. Deswegen denkt man nicht an diese Dinge. Denn ein Mädchen ist nicht so umfassend wie der Himmel, der umfassend genug ist, um den Akt des Denkens heraufzubeschwören. Da es so war und ich nicht der Himmel, sondern ein Mädchen war, das im Zimmer stand, sagte ich, »Wenn die Swanepoel-Schwestern zurückkommen.« Ich sprach das Zimmer leise an und war überrascht, als ich meine Stimme brechen hörte, da ich die Kraft, die sie erschütterte, nicht spürte. Doch als ich sie hörte, offenbarte mir ihr Klang, wie sehr ich in der schrecklichen Selbstrechtfertigung gegenüber meiner vorwurfsvollen Klassenkameradin gefangen war. Wenn die Swanepoels zurückkommen, ich dachte, wenn vielleicht jemand sagt, dass ich eine Mütze und Handschuhe gestrickt habe, ich dachte, das würde ihnen vielleicht helfen, endete ich leise. Patient setzte sich wortlos auf ihr Bett, während Ntombi den Mund weit aufriss und die Nase rümpfte. Sie packte mich am Arm. Ich zuckte die Achseln, um mich zu befreien. Sie verstärkte den Griff um meinen Oberarm und schüttelte ihn. Benhilda, Irene und Cynthia drängten sich um Patients Bett und sahen uns erwartungsvoll an. Aber wegen unserer letzten Prügelei und der Bedeutung dessen, was nicht erinnert wurde, hatte ich nicht mehr den Willen zu kämpfen. Ich schützte meinen Kopf für den Fall, dass meine Klassenkameradin zuschlagen sollte. Ntombi konnte mich mit meinen Armen in dieser neuen Position nicht so gut schütteln. Sie wurde wütend. »Du glaubst, dass ich dich schlagen werde? Das willst du doch sagen, oder, wenn du das tust? Wenn du die Arme so hebst, obwohl ich überhaupt nichts getan habe? Nein, ich habe dir überhaupt nichts getan. Du stupst mich. Und wenn ich dich berühre, sagst du, dass ich dich schlagen werde. Ho, ho, du willst, dass ich dich schlage, oder? Nur weiter so. Nur weiter so und ich werd's tun.« Ihr freier Arm schwang zurück. Ich drückte die Ellenbogen fest an mein Gesicht, um meine Augen zu schützen. Der Schlag kam nicht. Es kam Bewegung ins Zimmer, während ich mich weiter duckte. »Hey!« Es entstand ein Handgemenge zwischen Patience und Ntombi. Jetzt, da der erste Schritt getan war, sprangen auch Cynthia, Irene und Benhilda in dem kleinen Zimmer nach vorn. »Sissy Ntombi! Sissy Ntombi! Nein, tu das nicht!« riefen die jungen Schülerinnen und versuchten, Ntombis Arme zu fassen. »Nein, Ntombi! So nicht! Nein, so etwas tun wir nicht!« Benhilda sprach Shona und so leidenschaftlich, dass man hätte denken können, sie wäre als Erste und nicht als Letzte aufgesprungen. »Vasikana«, keuchte Patience. Mit einer Hand hielt sie in Tombis Arm fest, den anderen versuchte sie, um ihre Taille zu schlingen. »Vasikana, haltet sie fest, haltet sie fest! Es soll nicht heißen, dass sowas immer hier in unserem Zimmer passiert!« Auch Patience sprach jetzt Shona und hielt die aufgebrachte Ntombi fest. »Wollen wir das, hä, Vasikana? Dass sie sagen, die da, sowas tun sie, also lassen wir es sein mit ihnen.« Es war nicht nötig, uns zu sagen, von wem sie sprach, wer so redete. Ein ominöses, nicht definiertes Sie im Zimmer hieß immer Europäerinnen. »Warum sagen sie es? Warum? Doch wegen Leuten wie ihr!« keuchte Ntombi, die sich noch immer wehrte. »Benny«, wandte sie sich an die Mittelschülerin, die jetzt Ntombis Hand von meiner Schulter gelöst hatte. »Sissy Benny, was, wenn deine Verwandten dich hören? Was, wenn deine Verwandten, die Wana Mokoma kennen, dich über die da reden hören?« Ntombi reckte giftig das Kinn in meine Richtung. »Was, wenn sie dich über Sachen reden hören, die manche Mädchen in einen Schrank in diesem Zimmer legen?« Benhilda blickte zu Boden, unfähig zu sprechen, verwirrt vor Angst. Patience zog Ntombi zum Bett, legte fest einen Arm um die Drittklässlerin und verschaffte Benhilda Zeit, sich zu erholen. »Oh nein, wir haben keinen Kontakt mit ihnen. Niemand aus unserer Familie spricht mit ihnen, außer den Wanasekuro, den Großvätern«, dementierte die Fünftklässlerin. »Alles, was ich weiß über die Jungen in Sinai, haben die Alten erzählt.« »Ihihi«, jammerte Ntombi, »das macht es nur noch schlimmer.« Ihre Augen waren groß. Sie sah sehr gebeutelt aus. »Diese Verwandten von dir mögen dich nicht, Sissy Benny. Sie haben doch deswegen nicht mit dir geredet, als diese Sache mit deinem Schwager passiert ist, oder? Wenn die Leute dich dieser Tage nicht mögen, wenn sie dich über jemand wie manche Leute in diesem Zimmer reden hören, wissen sie sofort, wem sie es erzählen müssen. Es macht alles nur noch schlimmer. Oh, weil die Leute es dann den älteren Geschwistern erzählen.« Ntombi wand sich hierhin und dorthin, sodass nicht klar war, ob sie sich auf mich stürzen oder einfach nur auf den Boden werfen wollte. Benhilda und Patience drückten sie deshalb auf Patience Bett. Die leidenschaftliche und untröstliche Drittklässlerin saß zwischen ihnen. Mit einer Hand hielten sie jeweils einen von Ntombis Armen fest, den anderen Arm hatten sie sanft um ihre Taille geschlungen, aufmerksam auf jede plötzliche Bewegung. »Oh, ich kenne sie«, stöhnte Ntombi. Angesichts ihres Blicks fragte ich mich, was sie selbst in den Ferien hatte mit ansehen müssen. »Wenn die Leute dieser Tage nicht mit ihnen auskommen, dann tun sie es. Sie, deine Verwandten, werden einfach sagen, dass es Leute gibt, denen eine Lektion erteilt werden muss. Und auch ihrer Nichte in dieser Schule. So ist es. Das tun die Leute, Sissy Benhilda. Und dann, wenn mit den Wana Mokoma gesprochen worden ist, das ist das Ende. Ich weiß es, es ist das Ende.« Ntombi schluchzte und wand sich in einem neuen Aufwallen von Verzweiflung los. Bevor sie mich wieder packen konnte, sprangen unsere Mitbewohnerinnen auf und ihr hinterher. Sie fassten sie an den Armen und versuchten, sie wieder auf das Bett zu ziehen. Sie machten kaum Eindruck auf Ntombi, die etwas von den Gliedmaßen rief, die uns fehlen würden, der Machart und Temperatur der Stangen, die in unsere diversen Körperöffnungen gestoßen würden. »Oh, du Tambo, warum tust du das? Als wüsstest du nicht, dass auf manchen Dingen ein Fluch liegt. Ach, spring nur in einen Kessel mit heißem Öl. Oder auch nur Wasser. Na los, Wasser reicht, wenn es kocht. Spring einfach rein, Uschuke, Uschuke. Dann wirst du sein, was du sein willst. Du wirst aussehen wie sie, ganz rosa, wie eine Europäerin. Was sie sagte, war entsetzlich. Und als sie es sagte, platzte Miss Plato herein. Bei all dem Krach im Zimmer brauchten wir eine Weile, bis wir begriffen, dass die Zeit dafür, die Ordnung unserer Schränke zu überprüfen, gekommen war. Deshalb stand die Hausmutter in unserem Zimmer, bevor wir es merkten. Als wir sie ansahen, stand sie völlig starr, einen Schritt von der Schwelle entfernt da. Die Türklinke noch in der Hand. Sie ließ sie langsam los. Der Terror des Zimmers veranlasste sie, die Hände ebenso langsam zu senken. Sie stand sehr gerade und groß da und sehr still. Doch als wir sie in unserer Überraschung und Fassungslosigkeit eingehender betrachteten, sahen wir den Bug ihrer Haube auf und ab, von einer Seite zur anderen kippen und manchmal kleine Kreise beschreiben. Ihr Kinn tat das Gleiche, mit dem Unterschied, dass die Kreise dieses Körperteils zitterten. Wir hatten Tombys Warnungen noch in den Ohren. Deshalb fiel es uns schwer, diese andere Person wirklich wahrzunehmen, die unmittelbarer für uns war als die älteren Geschwister und so wütend auf uns, dass sie zitterte. Wir konnten Miss Plato nicht lange ansehen. Wir schämten uns zumindest einigermaßen, weil wir in ihr solchen Zorn ausgelöst hatten. Denn wenn man Uno besaß und mit anderen zusammenlebte, sollte man eigentlich wissen, was sie auf die Palme brachte. Man sollte eigentlich wissen, was unkontrollierte, schädliche Gefühle und was hingegen gute Laune hervorrief. Und man richtete sein Verhalten so aus, dass erstere vermieden wurden und letztere verstärkt. Doch zugleich stellte sich die Frage, was, wenn die Wana Mokoma hier waren oder ihre Chimbuidos und Mojibas auf das Gelände geschickt hatten? Was würde aus dieser zitternden Frau werden? Es war schwierig, sie mit diesen Fragen und Themen im Kopf anzusehen. Deswegen hörten wir auf, Miss Platos Blick auf sanfte Weise zu erwidern und taten, was die Europäer nicht mochten oder zumindest nicht als vernünftige Reaktion erachteten, wenn sie einen ansprachen. Jede von uns senkte den Blick von Kinn und Haube und wütender Stirn und starrte stattdessen auf den Boden. Oder aus dem Fenster, hinter dem Tauben in den Kiefern jenseits des Klosters gurten und ihre Brustfedern aufplusterten. Irene wagte es, sich für die Zimmerdecke zu interessieren.